Er tritt als Direktkandidat für den Wahlkreis 193 an, Manfred Schubert von der Piratenpartei und jetzt zu Gast im Studio. Schönen guten Tag, Herr Schubert.
Ja, hallo.
Wir haben vor einigen Monaten miteinander gesprochen, da war die Aufregung noch zu spüren. Mhm. Habe ich noch gemerkt, das ist neu für Sie, das Politik-Business, das Geschäft, das Böse in der Politik ist noch nicht ganz so tief in Sie eingedrungen. Sind Sie jetzt cooler geworden und auf eine Art gesetzter oder wie ist Ihre mentale Situation?
Also manchmal glaube ich, ich wäre ruhiger. Im Moment bin ich es nicht, bin gerade wieder ganz schrecklich aufgeregt, wie beim letzten Mal auch. Aber Freunde und so sagen mir, dass ich ruhiger wirke inzwischen, dass es einfach ein bisschen Erfahrung dabei ist.
Hilft denn eine ruhige Ausstrahlung gerade im Wahlkampf? Da muss man doch auf Krawall gebürstet sein, muss die anderen angehen, das ist doch ein Kampf.
Nee, ich glaube, die ruhige Ausstrahlung, die hilft. Also gerade so am Infostand früher, da bin ich dann schon schneller mal laut geworden, wenn Leute bewusst irgendwie auf Ärger aus waren. Heute zuckt man da eher mal mit den Schultern und versucht trotzdem ruhig zu bleiben. Also ich glaube, man kann nur jemanden von eigenen Ideen überzeugen, wenn man das irgendwo mit ruhiger Stimme kann. Sonst
was regt Sie denn auf und was sind denn so Themen und Punkte, wo Sie dann mal laut werden?
Ach ne, wie gesagt, ich hoffe, ich werde eigentlich nicht mehr so groß laut.
Was war denn damals die Ursache, dass Sie laut geworden sind und sich aufgeregt haben?
Also. Es gibt, glaube ich, manchmal Leute, die haben Spaß dran, da irgendwo Ärger zu suchen oder keine Ahnung, man spricht Menschen an oder manchmal sprechen die Menschen einen sogar selbst an und es klingt nach einer sinnvollen politischen Diskussion und plötzlich kommen dann irgendwelche, ihr streitet euch ja sowieso bloß und also irgendwelche unsachlichen Dinge, wo jedes politische Gespräch plötzlich gar keinen Sinn mehr hat und dann ärgert man sich natürlich innerlich, aber wenn man dann rausplatzt und die Leute da beschimpft, das hilft ja dann auch nicht, davon wird es nicht besser.
Kommen wir mal zu dem Ruf der Piraten, bevor wir mal zu Ihrem Porträt kommen und was Sie eigentlich ausmacht und was Sie in die Politik getrieben hat. Die Piraten hätten ja eigentlich einen Aufschwung nehmen müssen durch die Big Data-Affäre, NSA-Skandal, BND und so weiter. Da müssten Sie ja als Experten gefragt sein, aber die Wahrnehmung der Piraten hat nicht so einen Aufschwung erfahren.
Also ich empfinde es schon, dass dieser Aufschwung da ist, weil ich stehe ja viel auf der Straße an Infoständen und spreche mit Leuten und da finde ich, ist sehr viel Resonanz da. Also wir hatten Zeiten, als es sowieso dieser Abschwung in den Medien, als plötzlich alle nur noch negativ hier ein Skandälchen und da und keine Ahnung, Ponada hat Sandalen angehabt und was es alles für dramatische Skandale gab.
Das ist wichtig.
Wo tatsächlich die Leute wenig, also wo man gemerkt hat, da hat auch wirklich das Interesse nachgelassen. Aber inzwischen ist es so, dass wir wirklich viel Zulauf an den Infoständen haben, dass wir auch diese Krypto-Partys veranstalten, also wo wir erklären, wie man seine Kommunikation verschlüsselt, wie man ein bisschen der Überwachung aus dem Weg gehen kann. Und da kommen tatsächlich viele Leute. Also es ist doch so, dass das Interesse da ist. Also dass die Mainstream-Presse, die verweigert uns so nach wie vor ein bisschen die Aufmerksamkeit, wenn wir da versuchen, irgendwie eine Pressemitteilung oder eine Pressekonferenz zu veranstalten oder so, dann ist da kein Interesse da. Dann sagen die Medien richtig, nö, wir wollen jetzt nicht über euch berichten, wir haben ja genug Statements von anderen Parteien.
Könnte man sagen, das liegt euch von da an, wie sie kommunizieren, weil das ist ja die Arbeit aus deren Sicht unprofessionell. Also vielleicht haben sie da noch Nachholbedarf, wenn sie nicht in die großen Medien kommen, muss ja nicht an den Medien liegen.
Also ich habe inzwischen gelernt, dass Medien ja einfach mal in erster Linie das Interesse haben, Auflage zu produzieren, Einschaltquoten zu bekommen, dass die natürlich nicht als Ziel haben, fair zu berichten, dass die einfach mal ihr eigenes Interesse
haben. Auch der Öffentlich-Rechtliche nicht?
Leider auch der Öffentlich-Rechtliche nicht. Okay. Also das sind gerade die uns die Aufmerksamkeit in letzter Zeit sehr verweigern. Am 27. Juli so eine große, also deutschlandweit Demos organisiert gegen die Überwachung. Da sah man in den Kameraaufnahmen überall orangene Fahnen und berichtet wurde dann, dass die Grünen dazu eingeladen hätten. Interviewt wurde jemand von der FDP. Also nur wer hingeguckt hat und gesehen hat, da sind lauter Piratenfahnen, nur der hat es mitgekriegt. Im Text wurde es nicht erwähnt, dass wir überhaupt dabei gewesen wären.
Die FDP sind ja auch heimliche Piraten. Hat nicht Guido Westerwelle gesagt, dass jede Piratenstimme eine, wie sagt er, Gulli-Stimme ist?
Oder? Ja, das war so der Wahlkampf der FDP von 2009. Da waren wir noch relativ unbekannt und da war wirklich bewusst, der Wahlkampf von der FDP zu sagen, die eine Stimme für die Piraten ist für den Gulli. Wenn ihr die Themen der Piraten haben wollt, müsst ihr FDP wählen. Und Die FDP, die lag vorher eigentlich immer so bei 5% und in der Wahl hat sie dann plötzlich 15 erreicht. Und für mich ist das eigentlich deutlich das Zeichen, dass genau diese Themen, die da eben Piraten nicht gewählt wurden, eigentlich locker 10% Stimmen bringen könnten.
Also nach dieser einfachen Rechnung wären dann 10% Piratenstimmen, wenn sie die hätten, wären sie persönlich, Herr Schubert, über die Landesliste dann drin im Bundestag, im Deutschen Bundestag.
Also wenn die Rechnung stimmt, also es gibt da so Rechnungen von, wie heißt die Webseite, das ist irgendwie Wahlumfragen.de oder so, nee, Wahlrecht.de heißt die, glaube ich. Ja. Die hat das aufgeschlüsselt, wie viel in einem normalen Fall man bräuchte an Prozenten in welchem Bundesland. Das hängt dann viel von der Wahlbeteiligung ab, von der Ergebnis im Bundesland selber.
Und das wäre dann aber mal einfach gerechnet 8%?
Aber so circa in der Größenordnung.
Also wenn die Piraten wenigstens 8% bekämen, wären sie über die Landesliste, weil sie sind ja an zweiter Stelle nach Herrn Kasbum auf der Landesliste, wären sie dann Bundestagsabgeordnete, meine Güte.
Uff, was für ein Wort,
Herr. Ja, ist das eine komische, da müssen wir gleich husten, eine komische Vorstellung? Macht Ihnen das ein bisschen Angst?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also da ist schon Respekt da und weil das würde ja Ihr Leben massiv, sich massiv ändern.
Ja, also das ist, ich weiß noch nicht wie, ich mache das zum ersten Mal. Ich habe nur den deutlichen Verdacht, dass das irgendwo alles verändert. Schon vom Arbeitsplatz da in Berlin und diese ganze Politikwelt, die ist natürlich schon irgendwo, glaube ich, schmutziges Pflaster, wo viel mit Streit und Anfeindungen einhergeht. Das merke ich ja jetzt schon im Wahlkampf ein bisschen, aber
ja. Was Sie bewogen hat und wie das Ihr derzeitiges Leben ändern würde und was Ihr derzeitiges Leben eigentlich ausmacht, was Sie für ein Typ sind, das werden wir erfahren nach einer Musik, die Sie mitgebracht haben. Und das Besondere an der Musik ist, von der ganzen Platte, ist, dass es CC-Musik ist. Das bedeutet Creative Commons, das ist also GEMA-frei. Und wir könnten das jetzt, also wenn Leute das in der Mediathek hören, könnte das drin bleiben. Sonst müssen wir immer bei den Interviews die Musik rausschneiden. In dem Fall nicht. Wieso?
Ja, das Problem, was Sie hier haben, ist, dass Sie die internationalen Ausstrahlungsrechte nicht haben, dass Sie also von der GEMA wohl nur irgendwie lokale Rechte haben, dass Sie es zwar hier lokal in Erfurt senden können, aber eben nicht im Internet, weil das ist ja dann einer internationalen Ausstrahlung gleichgesetzt. Und diese Musik ist bewusst GEMA-frei. Also wir machen als Verein der Musikpiraten jedes Jahr ein Free Music Contest, also wo alle Künstler sich beteiligen, die bewusst auf diese Einschränkungen verzichten, die GEMA da fordert, die also nicht GEMA-Mitglied sind und selber interessiert dran sind, auch weltweit ausgestrahlt zu werden, weil sie natürlich bekannt werden wollen. Und die Gewinner dieses Contests finden dann jedes Jahr den Weg auf diese CD und die verteilen wir auch an Infoständen oder Ähnlichen. Und die kann jeder auch auf unseren Webseiten runterladen, die kann frei kopiert werden, frei aufgeführt werden, die Künstler freuen sich drüber.
Nur nicht vermarktet, also ich darf jetzt kein Geld dafür verlangen.
Sie dürfen sie sozusagen nicht auf zu ihrem eigenen Gewinn weiterverkaufen.
Das werden wir nicht tun. Wir hören auf was in QH, Final Goodbye, GEMA-freie Musik nennt sich Creative Commons, herausgesucht von Manfred Schubert.
Fantasy.
die Kandidatenporträts der 193er und wir sprechen mit Manfred Schubert. Er ist Direktkandidat für den Wahlkreis 193 und ob er einen Direktkandidat gewinnt, das könnte man jetzt zahlenmäßig anzweifeln, aber Überraschungen sind natürlich nicht ausgeschlossen. Aber auf der Landesliste 2 der Piraten steht er für Thüringen und bei 8% für die Piraten wäre er im Bundestag und hätte ein Stühlchen, einen Platz im Bundestag und wäre dann Bundestagsabgeordneter. Was würde das mit ihm machen, mit Manfred Schubert, der in Erfurt geboren ist, 1970 und ja im Moment Programmierer ist? Herr Schubert, Sie führen ein Leben eines Angestellten in einer Firma. Sie sind Programmierer für geografische Informationssysteme. Was muss man sich darunter vorstellen? Irgendwelche Karten für Energieversorger basteln Sie da oder was ist so Ihr täglicher Job? Ich kann mir das schwer vorstellen.
Ja, das können sich leider die meisten schwer vorstellen. Lässt sich auch ein bisschen schwer erklären. Also was für die meisten Menschen noch am einfachsten vorstellbar ist, ein Navigationssystem. Ah. Also dass man eine Karte hat und da sind Daten damit verknüpft und man will irgendwas auf dieser Karte tun. Und bei mir ist es hauptsächlich der Energieversorgerbereich und da geht es eben hauptsächlich um die Daten von Stadtwerken, von E.ON und wie sie alle heißen mögen, dass eben da die Gas-, Strom-, Telekom-Netze, dass die erfasst werden müssen, dass da eine entsprechende Logik dahinter liegen muss. Also dass man zum Beispiel eine Störung finden muss, also welches Netz ist betroffen, wenn irgendwo ein Rohr beschädigt ist oder was weiß ich, wie kommt die Feuerwehr am schnellsten zu irgendeinem Punkt oder Hochwasserschutz ist ein aktuelles Thema, was man anhand solcher geografischen Daten bearbeiten kann. Mhm. Das ist so die Richtung.
Nochmal eine inhaltliche Frage, bevor wir wieder zu Ihrer Person kommen. Die Energiewende ist eine Riesenherausforderung, auch technisch, die Netzstabilität zu gewährleisten. Ist das auch sozusagen eine computertechnische Herausforderung, Netzstabilität herzustellen oder sind die Systeme schon so weit, dass das eigentlich ohne Probleme geht?
Die technischen Systeme sind da schon soweit. Was wir an der Stelle merken, ist, dass es plötzlich mehr Teilnehmer gibt, also dass die Stadtwerke plötzlich eine Netzgesellschaft haben, dass wir also ein System, was bisher bei einer Firma lief, plötzlich für zwei Firmen verfügbar machen müssen. Das heißt, bei der einen läuft die Datenbank, die anderen müssen aber darauf zugreifen. Das sind aber Sachen, die beherrschbar sind. Also ich glaube, der größere Bereich ist da, glaube ich, eher die europäische Einigung, dass was weiß ich, Koordinatensysteme vereinheitlicht werden müssen. Da wird es etwas kniffliger an der Stelle.
Mhm. Da sagt ja die Piratenpartei, dass ein Problem nicht die Kraftwerke sind, sondern auch die Energiebörse, dass die Strompreise hochgetrieben werden durch die Energiebörse, dass dann Kohlekraftwerke ans Netz kommen, die Strompreise drücken und wir durch die Stromzulage dann das alles draufzahlen. Energiepolitisch haben sich die Piraten auch geäußert dazu.
Ja, da haben wir ein ganzes Stück Programm dazu. Sie haben es ja gerade eigentlich schon zu einem guten Teil erzählt. Wichtig ist uns eigentlich, dass diese Energiewende vorangetrieben wird und zwar mit mehr Mut dazu. Also ich glaube, im Moment wird ganz bewusst da viel verzögert. Da ist, glaube ich, auch viel Lobbyismus dabei, dass da wirklich Einfluss genommen wird auf die Politik, dass diese Energiewende eigentlich verzögert wird. Ich glaube, mit mehr gesellschaftlichem oder politischem Willen könnte man da eigentlich schon viel weiter sein. Mhm. Alles, was wir da sehen, ob das die Strombörse ist, ob das die Energieumlage ist, von der die großen Firmen dann wieder befreit werden. Das zeigt eigentlich, dass man es gar nicht so richtig will.
Die Piraten sagen, das ist eine Strompreiselüge und sie haben einen 10-Punkte-Plan aufgestellt. Können Sie uns kurz die Eckpunkte sagen, was denn der 10-Punkte-Plan ist zur Strompreis- oder gegen die Strompreislüge? Denn das ist ja schon mal ein harter Vorwurf, Strompreislüge.
Oh, jetzt haben Sie mich auf einem schwierigen Thema erwischt. Also
ich will jetzt nicht alle 10 Punkte abfragen, ja, aber, ja, aber grundsätzlich, was sozusagen das Problem bei der Energieversorgung, bei der Energiewende ist.
Das, was ich gerade schon sagte, also diese Strompreisumlage, also dass man eigentlich alles irgendwo auf den Verbraucher umlegt, während eigentlich die großen Stromverbraucher da billig wegkommen, ist, glaube ich, ein zentraler Punkt. Dann die Einspeisegebühren für Energie, für umweltfreundliche Energie dass man bewusst versucht, die kleinen Anbieter nicht zu benachteiligen. Also wir wollen einen dezentralen Strommarkt, dass es nicht von wenigen Großen beherrscht wird, sondern dass man auch die Speichermöglichkeiten ausbaut. Das ist was im Moment die umweltfreundliche Energie ein bisschen kompliziert macht, weil sich eben Sonne und Wind schlecht speichern lässt. Und deswegen ist ein wichtiger Punkt für uns auch dieser Ausbau der Speicherkapazitäten.
Okay, das reicht mir schon. Soweit klar, wie das politisch laufen könnte. Kommen wir zurück zu Ihrer Person. Sohn. Sie sind 70 in Erfurt geboren, sind bis 90 zur Schule gegangen, dann kam klassisch Wehrdienst, NVA und dann haben sie angefangen, oder?
Ja, etwa so knapp, also bis 88 Schule und dann 89 der Wehrdienst bis. Also ich war gerade so in der DDR noch.
In der Armee und dann haben sie die Wende während der Armee erlebt.
Genau, sehr, sehr knifflige Sache. Also war sehr aufregend. Also es gab da wirklich Zeiten für uns, wo wir vorm Ausrücken standen, wo es hieß, auf dem Domplatz sind Demonstrationen und es könnte sein, wir müssen mit Panzern raus und auf die eigene Bevölkerung. Und
das war eine Option, die sie ihnen die ja, im Raum stand. Ja, also mit Panzern auf dem Domplatz gegen die eigene Bevölkerung.
Das stand im Raum, da haben wir teilweise keinen Ausgang mehr bekommen, weil es immer hieß, es kann jeden Moment losgehen und es gab zum Glück integere Offiziere, Vorgesetzte, die dann letzten Endes irgendwo entschieden haben, nein, das wird nicht passieren. Und da waren wir dann doch sehr erleichtert und
dankbar dafür. Hatten Sie da Angst? Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
Ja, das war einfach so eine diffuse Angst, dass man wirklich plötzlich irgendwo auf der Straße da irgendwo gegen die eigene Bevölkerung vorgehen soll. Das ist zum Glück nicht passiert, aber es war, also das ist sowas, was jetzt auch 20 Jahre später so von der Emotion noch da ist, wo man sich dran erinnern kann. Also ich glaube, durch die Zeit bei der Armee hat man die Wende natürlich ganz anders, aber auch sehr intensiv miterlebt.
Mhm. Sie haben dann in Dresden Informatik studiert und was ein bisschen ungewöhnlich ist, ist, dass Ihr Nebenfach Psychologie war. Informatik und Psychologie. Wieso diese Kombination?
Tja, wieso? Das wurde angeboten, das hat mich interessiert. Ich glaube, das charakterisiert mich ganz gut. Also ich bin zwar irgendwo so ein typischer Computer-Nerd, aber auf der anderen Seite auch total an Menschen interessiert. Also und wenn man
an
das
Menschen interessierter Computer-Nerd, das ist ja, könnte man sagen, schließt sich aus, ist aber Quatsch,
nee,
oder?
Nee, gar nicht, es schließt sich gar nicht aus. Ich bin, glaube schon von klein auf irgendwie immer beides gewesen. Mich hat zum einen Technik interessiert und zum anderen, sagen wir mal, auch Pflanzen und Tiere und Menschen. Und ich habe, also wenn man so beides studiert, man hat auch das Gefühl, so weit liegt das eigentlich gar nicht auseinander.
Pflanzen, Tiere und Schallplatten, das muss man ja auch sagen. Also Sie haben ja relativ viele Pflanzen, haben Sie mir beschrieben in der Wohnung, die verdorren jetzt alle im Wahlkampf oder?
Ja, genau.
Tatsächlich?
Nein, nicht ganz, aber es ist die Zeit ist nicht mehr da. Also ich habe früher Zeit gehabt, mich um meine Pflanzen zu kümmern, dass man da auch...
So richtig mit Rosen schneiden und Absenker
ganz so
machen
schlimm,
oder was?
Nicht. Absenker machen, ja, genau. Mhm. Also hauptsächlich so Grünpflanzen, wo man dann auch mal irgendwo schön einen eigenen Absenker verschenken konnte. Das hatte dann immer so was Persönliches, wenn man sagen konnte, hier, du hast jetzt einen Teil von meinem Gummibaum oder so.
Boah, jetzt muss ich mir den Gummibaum von dem Schubert reinstellen, sonst ist der sauer, oder?
Ja, so in der Art. Ja, genau, ja. Das muss ja jetzt keiner mehr. Nee, also die Zeit ist so einer der Punkte, wo einfach die Zeit nicht mehr da ist. Es ist leider vieles, was Privatleben ist, was jetzt doch leider leidet und was dann vielleicht nach dem September dann noch schlimmer wird.
Also. Flöte, Klarinette und Saxophon, die Sie zu DDR-Zeiten mal gespielt haben, das ist, steht das in der Ecke oder gibt es die Instrumente gar nicht mehr?
Jetzt verraten Sie ja hier alle unsere vorher besprochenen Sachen. Nein, kein Problem, ich habe es Ihnen ja verraten.
Ich gehe davon aus, das wollen ja die Leute wissen, aber
ich weiß nicht, ob die Leute das wissen wollen, aber die Instrumente gibt es mit Sicherheit noch, aber die liegen so weit in der Ecke in irgendeinem Schrank oder im Keller. Ich wüsste gar nicht, wo sie sind. Die sind mit Sicherheit noch da, aber das ist lange, lange her.
Ich mache den Schwenk zum Hobby, auch zu den politischen Themen. Schallplatten haben Sie gesammelt, bis dann die CD kam, also eine riesen Vinylsammlung, die Sie noch manchmal auflegen?
Selten. Das Vinyl hat so doch irgendwie hauptsächlich den dekorativen Charakter. Es ist heute doch irgendwie einfacher, sich die Sachen irgendwo im Internet direkt abzuspielen. Oder zum Glück gibt es auch Schallplattenspieler mit USB-Anschluss. Das heißt, ich habe einiges digitalisiert für meinen Schallplatten. Es ist einfach einfacher, jetzt am Computer auf Play zu drücken, statt die Platte rauszusuchen und dann nach 20 Minuten rumdrehen zu müssen.
Sie müssen ja, manche machen das ja gern und die Vinyl lebt ja trotzdem weiter. Kommen wir jetzt von den Schallplatten zu den Musikpiraten. Sie engagieren sich im Musikbereich bei den Musikpiraten und wir haben es ja vor der Musik schon besprochen, dass es dann um das Thema GEMA geht. Die GEMA ist ja eine ganz spezielle Vereinigung, die ja eigentlich für die Musikerinnen und Musiker da sein soll. Ich erinnere mich an eine Rede in einer Protestdemonstration gegen die GEMA, wo sie ziemlich auf die GEMA gewettert haben und sagten, die GEMA, also sinngemäß, ist eigentlich ein Verbrecherverein. Würden Sie das immer noch so hart urteilen?
Ich weiß nicht, ob ich es so hart ausgedrückt habe.
Ist bei mir hängen geblieben, so sinngemäß. Also das war jetzt kein Zitat, aber das ist bei mir so hängen geblieben, dass es ein ziemlich übler Verein ist.
Ja, also ich habe ja so von klein auf sozusagen von Musikern gelernt, dass die GEMA ja die Guten sind. Also mir ist immer so gesagt worden, also wenn es Vereine gibt, GEMA sind die Guten, auf die darfst du nicht schimpfen. Das sind unsere Vertreter, die helfen uns. So bin ich da immer rangegangen. Und bei allen Problemen, auf die man trifft, ob das ihre Mediathek ist, wo sie Sachen nicht abspielen dürfen, ob das YouTube-Videos sind, die man nicht anklicken kann, nur noch Meldungen kommen, dass man es nicht abspielen kann.
Ist das einmalig in Deutschland, kann man sagen, dass das wenige Länder gibt, wo dann ein Rauschen kommt, dieses Video ist leider in deinem Land oder in ihrem Land nicht verfügbar?
Das gibt es an sich in jedem Land, dass Videos auch gesperrt werden, ob das aus politischen Gründen ist oder, aber es ist wahrscheinlich, was ich gehört habe, nirgendwo so schlimm wie in Deutschland. Das ist ein richtig großer Prozentsatz, der aufgrund der fehlenden Einigung zwischen YouTube, also zwischen Google und der GEMA entstanden ist, die nicht abspielbar sind.
Man könnte mal sagen, ja, wenn damit die Musikerinnen und Musiker und deren Rechte geschützt werden, ist es ja okay, aber die haben finanziell da überhaupt nichts davon.
Die Idee ist irgendwo gut zu sagen, wir wollen immer eine Vergütung haben für die Künstler. Es läuft aber eben in der Praxis draus hinaus, dass den Künstlern schadet. Also dass die Künstler selber sagen, ich möchte eigentlich gern gehört werden, ich möchte gern meine Musik verbreiten und wo geht das besser als im Internet, als auf YouTube, dass man wirklich richtig viele Menschen erreicht und es geht an ganz vielen Stellen weiter bei der GEMA. Das ist ja so, dass Künstler selbst für ihre eigenen Konzerte, die sie geben, GEMA-Gebühren bezahlen müssen. Und das ist gerade für kleine Künstler, ist das echt ein Problem, weil die manchmal wirklich die Einnahmen aus dem Ticketverkauf übersteigen. Mhm. Und bei der GEMA ist eben das Problem, dass sie sozusagen nicht demokratisch organisiert ist. Also die GEMA-Mitglieder haben nicht alle dasselbe Stimmrecht. Es gibt einige wenige große Künstler, die alleine stimmberechtigt sind in der GEMA und die auch den Großteil der Gelder bekommen.
Das heißt, kleine Künstler haben am Ende, obwohl sie GEMA bezahlen, auch für ihre Platten kommt gar kein finanzieller Rücklauf?
Wenn sie Pech haben, zahlen sie drauf, weil sie müssen bei der GEMA Mitgliedsgebühren bezahlen, die dann letzten Endes alle in diesen Topf fließen, der am Schluss hauptsächlich den Großen zugute kommt. Und ich habe von vielen Künstlern, die ein bisschen Erfolg haben, die sagen, jetzt haben wir mal ein Lied, was auch im Radio gespielt wird oder so, die dann am Monatsende vielleicht 100 Euro rausbekommen. Also es ist sehr schwer, tatsächlich aus der GEMA als kleiner Künstler Gewinn zu erhalten.
Wie sieht es mit den Clubbetreibern aus, mit denen, die ja Kultur veranstalten, nicht nur Tanzveranstaltungen, sondern auch Musik, also Bands spielen lassen? Sind die immer noch gefährdet oder hat da die GEMA ein bisschen zurückgerudert?
Die GEMA hat ihre Tarifreform von letzten Jahr, glaube ich, jetzt verschoben auf 2014. Also inwiefern da immer so die Wahltermine im Kopf mitspielen, weiß ich nicht genau. Oder man einfach hofft, dass je länger das liegt, der Protest einfach abebbt. Aber so richtig einsichtig ist die GEMA da nicht. Also die versucht eben an allen möglichen Stellen zusätzliche Einnahmen zu generieren, dass man eben bei den Clubbesitzern, glaube ich, bis zu 1000% die Gebühren erhöht hat oder auch jetzt von den DJs nochmal zusätzlich für die Ausstattung kassiert, dass man also sagt, wenn der DJ einen Laptop benutzt, dann muss er da für die Titel nochmal extra bezahlen und muss noch eine Pauschale von, glaube ich, 130 Euro an sich dafür bezahlen, dass er den Laptop benutzt. Also die sind da schon sehr kreativ und viele, die das wirklich aus Motivation, aus Begeisterung für Musik, für Kultur tun, die sagen eben, wir können es dann nicht mehr machen, weil wir haben selber, machen das nicht, um Geld zu verdienen, sondern weil es uns Spaß macht. Und wenn wir jetzt noch dafür bezahlen müssen, dann geht es gar nicht mehr.
Das Thema Urheberrecht ist ja ein weites Feld, da können wir jetzt das ewig ausbreiten. Nur mal kurz das Thema Urheberrecht, da ist ja so der oberflächliche Eindruck, na, die Piraten wollen, dass alles umsonst ist und dass Urheber überhaupt nicht geschützt sind und dass alles frei verfügbar ist. Ist es nicht ganz so einfach oder sind das die Forderungen der Piraten?
Nein, gar nicht. Also wir wollen da gar nichts abschaffen. Also wir sind grundsätzlich der Meinung, dass Urheberrecht eine gute Idee ist. Das Urheberrecht entspringt dem Eigentumsrecht, dass man also sagt, oder dem Persönlichkeitsrecht auch, dass man sagt, also ein Werk muss immer mit dem Urheber verknüpft bleiben. Also egal, wer das verwertet, das ist immer der Urheber, der es irgendwo entwickelt hat. Und das Urheberrecht soll eben eigentlich nicht irgendeinem Verwerter zugutekommen. Das Urheberrecht soll...
Muss man mal erklären, ein Verwerter, das ist ein großer Verlag, der dann Geld draus macht und der Verwerter muss nicht unbedingt derjenige sein, der der Urheber des Werks ist?
Genau, also der Verwerter ist also der Verlag oder die Schallplattenfirma, das Filmstudio, also der letzten Endes das Ganze verwertet. Das ist natürlich für den Urheber auch wichtig, dass er irgendwo einen Partner findet, der das verwertet. Aber heute ist inzwischen so, dass die Verwerter teilweise sich sehr viel Rechte sichern, dass also auch Verträge mit den Künstlern gemacht werden, wo die Künstler möglichst viele ihrer Rechte abtreten sollen. Und da ist es eigentlich sehr wichtig, dass es dieses Urheberrecht gibt, das den Urheber eben wirklich auch vor dem Verwerter schützt.
Das ist immer nochmal eine neue Perspektive, dass ein gutes Urheberrecht auch die Künstlerinnen und Künstler, also die Urheber eben schützt vor den Verlagen, vor den Verwertern.
Ja, also das Urheberrecht soll eben den Künstler davor schützen, unter anderem, dass sein Werk sozusagen gegen seinen Willen benutzt wird.
Okay.
Und heute ist es oft so, dass ein Verwerter, was weiß ich, sich versucht, die Rechte vom Künstler zu kaufen und die dann oft aber nicht verwendet. Also man nimmt irgendwelche Künstler unter Vertrag oder kauft auch irgendwelche Manuskripte oder was und veröffentlicht die dann gar nicht.
Und die Künstler selber dürfen da nichts damit machen.
Und die Künstler selber dürfen es dann nicht mehr. Und deswegen fordern wir eben unter anderem, dass ein nicht ausgenutztes Verwertungsrecht auch wieder an den Künstler zurückfällt. Also wenn jemand ein Recht vom Künstler sich vertraglich erhandelt und das dann selber gar nicht nutzt, dass es dann, keine Ahnung, nach ein, zwei Jahren an den Künstler wieder zurückfällt. Oder dass der Künstler, dass es diese Exklusivverwertung nicht gibt, dass der Künstler also selber zusätzlich das Recht behält, auch sein Werk selber noch zu verwerten.
Kann man das auf nationaler Ebene klären, auf Europaebene, oder braucht es da internationale Regelungen?
Da gibt es leider schon sehr viele internationale Regelungen. Also gerade die ganzen Hollywood-Studios und so haben da sehr viel auch an internationalen Verträgen geregelt. Es ist eben so, dass ich glaube, man muss sich aber irgendwo politisch dazu positionieren. Mhm. Es nützt nicht zu sagen, wir können sowieso nichts ändern. Natürlich, auch diese Verträge sind ausgehandelt worden und wenn man die ändern will, muss man natürlich auch irgendwo selbst erstmal den Willen haben. Es hört aber nicht an der Stelle auf, sondern für mich ist Urheberrecht auch ganz wichtig, eine Frage, die in die Politik reinspielt. Das Urheberrecht wird sehr oft verwendet, um unliebsame Informationen aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Also es gibt zum Beispiel eine Studie über Abgeordnetenkorruption vom Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages und die kann man laut Informationsgesetz anfordern. Da steht dann aber immer drin, dass man die nicht veröffentlichen darf. Also da steht drin, dass es Abgeordnetenkorruption ein richtig großes Problem ist in Deutschland, dass es hier eben keine wirksamen Gesetze gibt. Man darf diese Studie aber nicht veröffentlichen.
Warum
da steht
nicht
drauf, weil der Deutsche Bundestag ein Urheberrecht darauf geltend macht und jeden anklagen wird, der das Ding veröffentlicht.
Das heißt, es ist keine inhaltliche Frage, es geht dann über das Urheberrecht. Das wird dann aus Ihrer Sicht missbraucht oder ist es
genau, nur
auch zum Schutz der
Persönlichkeitsschutz? Ich denke, das wird missbraucht, denn ich denke, der Staat ist eigentlich eine Institution, die allen Bürgern nützen soll. Also Staat, jeder, der irgendwo Staatsbeamter, Volksvertreter ist, ist eben eigentlich Vertreter des Volkes. Alle Macht geht vom Volk aus, das sind unsere Angestellten. Und wenn dort irgendwelche Dokumente erarbeitet werden, dann müssen die uns allen zur Verfügung stehen. Gerade wenn da so wichtige Informationen drinstehen. Da gibt es viele Fälle, wo auch in Behörden irgendwelche Sachen schiefgehen, wo Leute nicht korrekt behandelt werden, wo dann sich darauf zurückgezogen wird, ich habe eine Dienstanweisung befolgt. Aber diese Dienstanweisung darf wieder niemand einsehen, weil dass die Behörde ein Urheberrecht geltend macht. Das sind unsere internen Anweisungen, da haben wir ein Urheberrecht. Und das ist eine Forderung der Piraten, dass alles, was staatliche, amtliche Informationen sind, Gesetzestexte, alles, was da reinspielt, was staatliche Dokumente sind, dürfen nicht unter Urheberrecht fallen, die müssen veröffentlicht werden können.
Sagt Manfred Schubert, Direktkandidat für den Wahlkreis 193. Und Manfred Schubert hat auch eine CD mitgebracht, Free Music Sampler. Und da ist GEMA-freie Musik drauf, unter Creative Commons veröffentlicht. Und wir hören das Stück Au Travers von Lunatic. We'll be right back.
siento esta vez. Me hace sentir tan bien, yeah, yeah. Contemos hasta tres. Caer, dándome contra la misma pared, nunca recuerdo bien todo este.
Am 22. September ist Bundestagswahl und es gibt ja zwei Stimmen, die Parteienstimme und die Direktstimme, die persönliche Stimme. Und da kann man direkt Kandidaten wählen. Einer von ihnen, der sich stellt, ist Manfred Schubert von der Piratenpartei. Er steht zwar auch auf der Landesliste an zweiter Stelle, aber er will natürlich gern das Direktmandat holen, was vielleicht unwahrscheinlich ist, vielleicht aber auch nicht. Ist ja, Wahlen sind ja immer für eine Überraschung gut. Wir sprechen mit Manfred Schubert und wir haben eben Musik gehört von einem Free Music Sampler, also GEMA-freie Musik, die deswegen auch in der Mediathek bleiben kann. Sonst müssen wir das immer rausschneiden, das sei noch zur Verständlichkeit gesagt. Herr Schubert, was Ihnen besonders am Herzen liegt, ist ja die direkte Demokratie, habe ich so den Eindruck, und die Antikorruptionsbekämpfung. Das hängt ja irgendwie miteinander zusammen. Sie haben also eben darüber gesprochen, dass Korruptionsbekämpfung schon dadurch erschwert wird, weil es Urheberrecht auf gewissen Daten gibt. Was wären denn weitere Mittel zur Korruptionsbekämpfung? Und spielt das wirklich so eine große Rolle in Deutschland?
Ich denke, das spielt schon eine große Rolle in Deutschland. Man kriegt eigentlich immer nur so an der Oberfläche was mit. Also sobald mal bei irgendeinem Politiker irgendwas aufgedeckt wird und dann wird nachgegraben, dann kommt dann eins nach dem anderen. Ich erinnere mich an Christian Wulff, das war so ein Thema, da gab es erst eine Stelle und dann kam immer mehr zutage, dass da wirklich Verstrickungen gibt mit Bankleuten und mit diversen Industrielobbyisten. Und das Problem ist halt, dass wir in Deutschland keine wirksame Gesetzgebung dagegen haben. Also das Wichtigste, was wir als Piraten wollen, ist ja Transparenz. Also dass Menschen überhaupt erst einmal sehen, was in der Politik vor sich geht. Dass Menschen erfahren, wer redet mit wem. Also wer hat welche Kontakte in welche Industrie. Dass wir Karenzzeiten haben wollen. Dass Leute nicht einfach zwischen Politik und Wirtschaft hin und her wechseln können. Und das Problem ist, dass in Deutschland...
Was ist so schlimm daran, dass jemand, wenn er an der Politik seine Erfahrung gemacht hat, dann in die Industrie wechselt?
Das Problem ist, dass man den Eindruck bekommt, dass die Leute weniger an die Demokratie, an der Demokratie, der Demokratie dienen, weniger für alle Menschen da sind, als mehr schon in ihrer Politikkarriere so den Ausstieg vorbereiten. Das ist schon, also gucken, mit wem sie sich gut stellen, wohin sie nach ihrer politischen Laufbahn dann einen guten Aufsichtsratsposten oder so ergattern können. Und das Problem ist halt, dass wir in Deutschland da keine wirksame Gesetzgebung dagegen haben. Also Deutschland ist eines der letzten 5 Länder auf der Welt, wo Abgeordnetenkorruption keine Straftat darstellt. Da gibt es einen Paragraphen im Strafgesetzbuch 108e, der sozusagen ausdrücklich die Abgeordneten von der Beamtenbestechung ausnimmt. Das heißt, jeder kleine Beamte in Deutschland hat schon ein Problem, wenn er irgendeinen Kugelschreiber annimmt oder so.
Einen Blumenstrauß oder einen Pralinenkasten.
Und davon sind aber Abgeordnete ausgenommen. Die meisten Leute denken, das würde Abgeordnete auch betreffen, aber Abgeordnete sind da ausdrücklich ausgenommen. Für Abgeordnete ist nur der direkte Kauf oder Verkauf einer Stimme strafbar. Das heißt, irgendwo sich mit Leuten treffen, irgendwelche anderen Leistungen annehmen oder wenn die Geschenke oder Spenden sich nicht um die direkte Abstimmung drehen, ist das alles keine Straftat in Deutschland. Und da gibt es eine UN-Konvention gegen Abgeordnetenbestechung, die Deutschland zwar 2003 formell unterzeichnet hat, aber nie ratifiziert, also in tatsächliches deutsches Recht überführt hat. Und wie gesagt, diese Studie, die ich vorhin angesprochen habe, sagt eben auch, dass es tatsächlich ein Problem ist, dass man, egal ob das bei den kleinen Stadtverwaltungen schon ist, wo es den Klüngel gibt zwischen den Anbietern, dass eben da nicht fair ausgeschrieben wird, bis hin zur großen Politik, wo man sieht, dass Gesetze eigentlich wirklich immer für irgendwelche Lobbyisten geschrieben werden. Ob das die Senkung der Hotelmehrwertsteuer ist, ob das die Abwrackprämie für Auto ist, die Mindestabnahme für Impfstoffe für die Pharmaindustrie. Also wo man guckt, oder jetzt das Leistungsschutzrecht für die Presseverlage. Also man sieht, das sind alle Gesetze, wo der normale Bürger nichts davon hat, wo man aber sieht, da ist eine ganz konkrete Lobby dahinter, die wirklich ganz konkret von dem Gesetz profitiert.
Da könnte man nicht sagen, das ist normale Klientelpolitik, also die Lobbyverbände unterstützen halt die Abgeordneten auch im Wahlkampf und auch dann, die ihre Interessen vertreten. Könnte man auch sagen, das ist doch auch demokratisch.
Naja, so richtig demokratisch finde ich das nicht. Eigentlich Demokratie sollte irgendwie so das ganze Volk betreffen. Und ich glaube, wenn es hier mehr Transparenz gäbe, also dass man wirklich sieht, wer mit wem zusammensteckt, und für mich gehört dann für die direkte Demokratie oder die flüssige Demokratie auch dahinter, dass man auch zwischen den Wahlen was tun kann. Im Moment ist ja so, dass man alle 4 Jahre seine Stimme abgibt und dann ist die eben abgegeben. Dann kann man auch die selber nicht mehr nutzen.
Das meint Liquid Democracy, also flüssige Demokratie. Erklären Sie uns das Grundkonzept. Das ist ja auch ein Konzept der Piraten. Liquid Democracy, flüssige Demokratie, was bedeutet das? Dass zwischen den Wahlen Einfluss worauf genommen werden kann, das...
Flüssige Demokratie bedeutet als Begriff, dass es die Grenze fließend wird zwischen direkter und parlamentarischer Demokratie. Aha. Dass ich also zu jedem Zeitpunkt selbst entscheiden kann, ob ich an einer Abstimmung selbst teilnehmen möchte, wie in der Basisdemokratie, oder ob ich meine Stimme delegieren möchte. Und was ganz wichtig ist, dass ich diese Stimme eben jederzeit auch wieder ändern kann. Dass ich also sagen kann, wenn ich an eine bestimmte Partei oder einen bestimmten Abgeordneten meine Stimme delegiert habe und der macht nach der Wahl nicht das, was er vorher versprochen hat, dann kann ich ihm die auch jederzeit wieder wegnehmen.
Indem ich eine andere Partei wähle.
Ja, genau, indem ich mein Instrument wieder jemand anderem gebe oder sage, ich nehme jetzt an dieser Abstimmung einfach selbst teil. Das ist ein Thema, das ist mir wichtig, da verlasse ich mich nicht drauf, was der Abgeordnete tut, dann nehme ich mein Stimmrecht selbst wahr.
Lassen Sie uns nochmal erklären, es gibt ja die Vertreterdemokratie, wo also die Abgeordneten wähle, die machen dann für mich den Job oder auch nicht. Und dann gibt es die direkte Demokratie, Sie wollen, dass es ineinander überfließt. Was meint direkte Demokratie? Meint das Volksabstimmungen?
Genau, also das ist erstmal auch so eine Grundforderung, was es in Deutschland erstmal geben müsste, bundesweit, den Volksentscheid und Volksabstimmung. Das ist etwas, was in Deutschland seit Jahrzehnten eigentlich von der CDU verhindert wird. Das fordern eigentlich inzwischen alle anderen Parteien, dass es das geben muss. Das geht auf regionaler oder auf Landesebene, das geht leider in Deutschland nicht auf Bundesebene. Und das wäre erstmal ein erster Schritt. Und das Ziel sollte es eigentlich sein, dass man das an jeder Stelle irgendwo kann. Und zwar nicht nur in der Abstimmung, also auch so ein Prinzip, was wir innerparteilich leben, dass nicht erst irgendwo in der Abstimmung man sagen kann, jetzt ja oder nein. Wie wir es in Stuttgart 21 gesehen haben, da ist dann nachträglich mal noch gefragt worden, ja oder nein, sondern dass die Menschen von Anfang an einbezogen werden. Also dass es ein Initiativrecht an allen Stellen für den Bürger gibt, dass auch ein Bürger sagen kann, okay, ich möchte, dass in dem und dem Bereich an der Stelle was passiert. Und dann kann der Stimmen sammeln, die ihn unterstützen. Das würde für mich Basisdemokratie bedeuten und flüssige Demokratie, dass man also nicht nur in der Entscheidung, sondern in der gesamten Erarbeitung die Möglichkeit hat, mitzuwirken.
Das heißt, Sie hegen große Sympathie für den Verein Mehr Demokratie in Thüringen, die sich ja für Volksabstimmungen einsetzen, auch auf kommunaler Ebene, im Kleinen, auf Landesebene und auf Bundesebene. Ist da nicht auch die Gefahr, dass Menschen in der Politikerinnen und Politiker in der Legislaturperiode gar nicht gestalten können, weil dann jedes Gesetz, jede Idee dann gekippt werden kann durch Volksabstimmung?
Ja, wenn man das als Gefahr sieht, ich sehe da eigentlich eher eine Chance drin, dass man viel, viel Unsinn verhindern kann. Also wenn wir, ich hatte Stuttgart 21 erwähnt, man kann ja da sehr viele Beispiele finden, ob das der Berliner Flughafen oder die Hamburger Elbharmonie, es gibt Projekte ohne Ende, jetzt die Eurohawk-Drohnen vom Verteidigungsministerium, wo Sachen offensichtlich gründlich schieflaufen, weil da einfach nicht genug Leute mit reingucken, wo einzelne Leute sich was planen, sich verplanen und hinterher nur noch versuchen, irgendwie selber mit trockenen Tüchern da wieder rauszukommen, wo man sagt, wenn da mal vorher genug Leute drauf geguckt hätten, hätten wir euch auch gleich sagen können, dass das eine dumme Idee ist.
Mhm. Das heißt, dann geht Korruption und Lobbyismus einher mit Nicht-Transparenz. Ist das, was Sie fordern, sagen, mehr Transparenz in der Politik? Ist ja natürlich mal eine sehr allgemeine Forderung. Wie kann das konkret umgesetzt werden?
Ja, mehr Transparenz ist ja die Grundforderung zur Unterscheidung Lobbyismus, Korruption. Lobbyismus an sich ist keine schlechte Sache. Also dass man versucht,
Interessenvertretung, ne?
Genau. Was anderes sagt der Begriff ja eigentlich nicht. Das Problem ist, wird beim Lobbyismus dann, wenn da Korruption dazukommt, also wenn sozusagen da mit unsauberen Mitteln gespielt wird, wenn nur noch die Leute Einfluss haben, die mit großen Geldscheinen winken können. Und Transparenz würde eben in erster Stelle bedeuten, dass man genau das sichtbar macht. Also wir fordern ein Lobbyistenregister für den Deutschen Bundestag, dass also man sich registrieren lassen muss, um überhaupt die Funktion eines Lobbyisten wahrzunehmen, dass man also auch genau nachverfolgen kann, wer redet da wann mit wem. Und dass die Abgeordneten ihre Einkünfte offenlegen müssen und nicht nur in Stufen, sondern wirklich auf den Cent genau und auch offenlegen müssen, von wem sie die Gelder bekommen. Und das wäre ein erster Schritt, dass man bei der Transparenz sieht, was da überhaupt passiert, was da für Gelder fließen.
Zurück zu Ihnen, zu Ihrer Person. Sie sind auch Mitglied bei Greenpeace. Das heißt, Umweltschutz ist auch ein Thema für Sie oder sind Sie einfach nur Mitglied, weil Sie das irgendwie sympathisch finden? Oder welche Rolle spielt das in Ihrem politischen Leben?
Das habe ich sozusagen so schon von klein auf. Ich sage mal, wenn ich damals gekonnt hätte, wäre ich ein typisch Grüner gewesen, dass mir die ganzen Umweltthemen eigentlich immer sehr am Herzen gelegen haben. Und ja, ich bin da einfach nur Mitglied. Also ich bin da kein Aktivist, der irgendwelche Schornsteine hochklettert, sondern ich bin da einfach zahlendes Mitglied und bekomme da meine Zeitung, dass ich über die Themen informiert bin.
Warum sind Sie nicht bei den Grünen Mitglied geworden?
Bei den Grünen wäre ich vielleicht Mitglied geworden, wenn es heute die Grünen der 80er Jahre wären. Also die Grünen haben, glaube ich, ähnlich angefangen wie wir Piraten mit genau diesen Ideen von mehr Demokratie und mehr Transparenz und ich erkenne die Grünen von damals eigentlich nicht wieder. Also die Grünen haben in meiner Wahrnehmung eigentlich all das verraten. Sie haben diese Basisdemokratie nicht mehr. Sie haben Kriege mit beschlossen. Also sie waren eigentlich diejenigen, die uns in den Krieg geführt haben nach langen Jahren Frieden. Und ja, also die Grünen von der Theorie her super, aber leider in der Praxis für mich von Parteien wie der CDU oder SPD eigentlich gar nicht mehr unterscheidbar.
Mhm. Da könnte man sagen, die Piraten in der Theorie auch klasse, aber in der Praxis, das muss alles noch laufen. In welchen von den Ansprüchen, die sie sich setzen, auch innerparteilich, von der Ideenfindung, von den Entscheidungsstrukturen, wie weit sind Sie da von dem theoretischen Anspruch und dem, was in der Praxis tatsächlich dann so läuft, entfernt? Ist es noch ein weiter Weg, dass das eine stabile Partei wird oder ist es einfach eine lose Bewegung?
Das sind jetzt zwei verschiedene Dinge. Also unser theoretischer Anspruch ist ja keine stabile Partei. Unser theoretischer Anspruch ist Transparenz, ist Basisdemokratie.
Okay.
Das widerspricht eigentlich ein bisschen dem Bild von einer stabilen Partei. Also
Sie heißen ja Piratenpartei.
Heißen wir, wir sind ja eine Partei. Wir haben ja festgestellt, so als Einzelkämpfer kann eigentlich keiner was bewegen. Wenn man was an Gesetzen ändern will, muss man das in Parlamenten tun. Das ist eine schmerzliche Erkenntnis, aber es ist eben leider so, wo ich eben auch sage, dass für mich eben persönlich diese Entscheidung sehr schwer war, weil ich eigentlich nie ein Politiker sein wollte, weil ich nie die Vorstellung hatte, in den Bundestag zu gehen. Und aber über die letzten Jahre das immer wieder an mich herangetragen wurde, wenn du wirklich was ändern willst, musst du dich dazu bekennen. Und dann kam dann irgendwann so der Punkt, wo ich gesagt habe, na gut, notfalls tue ich auch das. Und
Also das heißt, das ganze Parteiensystem lehnen Sie eigentlich ab oder halten Sie für schwierig? Andererseits sehen Sie das als einzige Möglichkeit oder als eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen? Oder
die einzige Möglichkeit nicht. Es wird aber eben an vielen Stellen, wo es möglich sein sollte, eben verhindert. Das ist genau das Problem. Es beißt sich da ein bisschen in den Schwanz. Also eigentlich möchte man über Volksentscheide Einfluss nehmen. Die gibt es aber eben nicht. Und um die zu beschließen, muss ich eben erstmal.
Auf Landesebene gibt es das schon.
Auf Landesebene gibt es das schon, auf kommunaler Ebene gibt es das, aber im wichtigen Bundesbereich gibt es das halt nicht. Hm. Und dieser Anspruch an der Partei, also ich denke, wir genügen unseren eigenen Ansprüchen der Transparenz und der Basisdemokratie genügen wir. Das Problem ist nur, wie Sie gerade angesprochen haben, dass wir es auch beibehalten müssen. Und wir lassen uns eben leider sehr leicht in die entgegengesetzte Richtung drängen, dass die anderen Parteien sagen, ach, ihr seid nicht seriös, ihr habt kein Programm, wie die Vorwürfe alle lauten. Und die drängen uns eigentlich immer dazu, dass wir auch zu einer typischen Partei werden, was wir eigentlich nicht wollen. Wir wollen eigentlich genau diese untypische Partei sein, also dass wir eben dem Bürger die Möglichkeiten geben.
Diese Ambivalenz, dieser Widerspruch und dieses hinhergerissen sein, könnte das auch die Partei zerreißen irgendwann, dass die sich durchsetzen, die sagen, Leute, wir müssen eine Partei werden, wir brauchen Köpfe, Menschen, die dafür stehen, wir brauchen ein festes Programm und mit dieser liquiden Form, mit dieser flüssigen Form auch der Willensbildung, das wird nicht gelingen. Könnte das die Zerreißprobe eher von innen sein, der Piraten?
Ich glaube, Zerreißprobe ist zu dramatisch. Es ist immer wieder ein Streitthema. Also wir haben auf vielen Parteitagen ähnliche Diskussionen geführt, sind aber eigentlich immer wieder der deutlichen Meinung, dass wir es eben nicht ändern dürfen, dass wir weiter streiten müssen, dass wir weiter selber unbequem sein müssen. Und was ich an der Stelle gerne mal erwähnen möchte, ist, dass wir ja immer für alle Menschen offen sind. Also unsere Parteitage können ja auch von jedem besucht werden und auch jede natürliche Person kann auf unseren Parteitagen Anträge stellen. Das haben wir uns in die Satzung geschrieben, dass also wir da komplett offen sind. An unsere Vorstände können Anträge gestellt werden von jedem und genauso auf den Parteitagen können Anträge von jedem gestellt werden.
Was kann das alles nachlesen und sich da einmischen und sämtliche Dokumente, Streams und Dokumente nachschauen auf piraten-thüringen.de oder auf der Piratenpartei, ist das alles nochmal nachzuschauen? Kann man sich auch beim Parteitagen dann direkt einloggen, denn da gab es ja dann am Ende auch mal Probleme, dass man doch nicht alles sehen konnte. Hat dann die Transparenz auch bei den Piraten Grenzen?
Normalerweise soll sie im politischen Leben bei uns keine Grenzen haben. Ich glaube, das, was Sie gerade ansprechen, war irgendwo mal ein technisches Problem, dass ein Stream mal nicht lief, oder geht es um die grundsätzliche Diskussion? Also wir haben ja das Ziel, Parteitage auch online an sich abhalten zu können. Über Online-Parteitage oder das, was wir jetzt hier in Thüringen versuchen, dezentrale Parteitage, dass wir sagen, die finden nicht an einem Ort, sondern die finden an mehreren Orten gleichzeitig statt und diese werden dann mit entsprechendem Stream, entsprechender Technik miteinander verbunden, sodass die Beschlussfindung genauso möglich ist, als ob es ein tatsächlicher Parteitag wäre, und das kann natürlich technisch Probleme haben. Das heißt, wir verlassen uns an vielen Stellen da auf irgendwelche Internettechnologien und da muss man mal genau hingucken, dass man sich da keine zusätzlichen Probleme macht.
Wir hören nochmal eine Musik von dem Free Music Sampler GEMA-freie Musik und zwar Les Oreilles Bleues, und danach reden wir in einer Abschlussrunde mit Manfred Schubert, dem Direktkandidaten für den Wahlkreis 193. Zur Bundestagswahl am 22. September tritt er als Direktkandidat an.
Just gotta go on your own tour.
kommen wir zur Abschlussrunde mit Manfred Schuber, Kandidatenporträt. Wir haben ein paar persönliche Sachen ganz vergessen. Zur Vollständigkeit, Sie sind verheiratet seit 2010, haben keine Kinder, also leben in einer Beziehung, leben in Erfurt.
Ja. Ja,
und fühlen sich hier wohl.
Auf jeden Fall.
Und wollen auch in Erfurt bleiben und müssten dann nach Berlin ziehen.
Mhm.
Also dann, man kann ja auch hin und her
ja, jumpen. Machen ja viele Abgeordnete dann, Teil in Berlin, Teil in der Heimat verbringen.
Also das ist, Erfurt, Thüringen ist für Sie Heimat, Berlin Absolut. Wäre dann der Arbeitsplatz,
genau.
Wenn es klappen würde. Warum gerade Sie? Warum sollen gerade den Nicht-Politik-Profi, der wenig oder keine parlamentarische Erfahrung hat, warum sollte ich gerade mein Kreuz bei Ihnen ganz persönlich machen oder auch bei der Piratenpartei? Also, gäbe es da so einen Grund, wo Sie in wenigen Worten, wenn Sie das am Stand stehen, Leute überzeugen?
Das ist, glaube ich, gerade schwierig in wenige Worte zu fassen. Also im Prinzip ja, die Leute müssten mich wählen, wenn sie mit meinen Ansichten übereinstimmen. Also ich hoffe eigentlich ein bisschen, dass sie mich wählen, weil ich kein Politikprofi bin. Weil ich glaube, wir haben zu viele Politikprofis, die zu sehr in Politik denken und zu wenig in der Kategorie Mensch. Und das Wichtigste, warum man meiner Meinung nach Piraten wählen sollte, ist, dass dringend in den Bundestag Transparenz rein muss. Dass also in die Ausschüsse, ins Parlament, dass man wirklich als Bürger mitbekommt, was passiert dort. Ich glaube, man weiß viel zu wenig, was im Bundestag, in den Ausschüssen, in dem Berliner Bereich mit den ganzen Lobbyisten, was da passiert. Das wäre die wichtigste Aufgabe, die wir erfüllen wollen, diese Transparenz herzustellen. Das ist, glaube ich, der Anfang von allem.
Das ist so eine Art Wächterfunktion. Mehr könnte man sagen, das macht doch aber die Opposition jetzt schon. Das machen doch die Parteien, die in der Opposition sitzen, haben da auch schon diese Wächterfunktion.
Die haben vielleicht die Funktion. Ich sehe nicht, dass sie dieser Aufgabe gerecht werden. Also das ist eigentlich immer alle vier Jahre so ein Abwechseln, wer das eine, wer das andere tut. Das ist auch so ein Punkt, dieses ganze Konstrukt Koalitionsvertrag und Opposition. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt der Demokratie dienlich, dass Leute aus Prinzip, weil sie ihren Fraktionszwang haben, weil sie einen Koalitionsvertrag haben, sagen, wir sind jetzt immer dafür, was der Minister sagt, und die anderen sind aus demselben Grund immer dagegen. Das ist für mich noch nicht die Funktion von Transparenz. Das ist irgendwo teilweise ein bisschen Politik-Theater, was da abläuft.
Was zeichnet Sie aus, bei dem Politiktheater mitzuspielen, ganz persönlich, in aller Kürze?
Was zeichnet mich aus? Mir ist es einfach wichtig, Menschen einzubeziehen. Also ich sehe unsere Funktion als Piraten oder meine persönliche Funktion darin, wirklich Volksvertreter zu sein, also da auch Meinung einzuholen. Also wir haben zum Beispiel in Erfurt einen Verein gegründet, Liquid Erfurt, wo wir genau dieses Prinzip benutzen wollen, um Meinungsbilder aus der Bevölkerung einzuholen. Das machen unsere Abgeordneten in den Landesparlamenten teilweise jetzt schon, dass sie genau das machen, dass sie die Menschen draußen fragen, was wollt ihr, was wir für Initiativen starten, was sollen wir für Anfragen stellen im Parlament. Und das ist was mir sehr wichtig ist, weswegen ich mich zur Wahl empfehlen würde. Ansonsten ja, ist es bisher hier in der Partei schon so gelaufen.
Herr Schubert, danke fürs Gespräch. Am 22. September kann man Sie wählen oder auch nicht, den Kreuz bei den Piraten machen oder auch nicht. Das ist die freie Entscheidung am 22. September. Danke fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag.
Tschüss. Dankeschön. Tschüss.